Schön, ich war neulich ja bei euch und da habe ich mich blamiert. Ich habe euch eine kleine Geschichte so aus dem Nähkästchen erzählt. Und weil man sich ja immer nur so gut blamiert, wie man kann, erzähle ich die Geschichte zweimal. Also für all die, die die Geschichte beim letzten Mal nicht gehört haben, sie ist wichtig, um einfach auch auf das heutige Thema zu kommen. Ich bin beruflich im Moment gerade relativ viel unterwegs, schlafe dann in Hotelbetten und die Firma sucht dann immer ein Hotel für mich raus. Ich habe da immer keine Ahnung, wo ich dann übernachte. Und somit hat sie ein Hotel für mich rausgesucht in einer Großstadt, in einer deutschen Großstadt, im Hotelviertel. Und ihr könnt euch schon denken, nicht im Hotelviertel, sondern im Bahnhofsviertel. Und ihr könnt euch denken, ums Bahnhofsviertel rum, da sieht es dann immer entsprechend aus. Und so bin ich dann abends, also bevor wir dann wollen, muss man sich ja die Arbeit aus dem Kopf laufen, bin ich durch die Stadt gelaufen und habe gesagt, ups, also da solltest du nach 10 wohl nicht mehr auf die Straße rausgehen. Also 200 Meter von meinem Hotel war dann ein Nightclub. Also so hat es dann schon mal angefangen. Ich denke, da bin ich nicht die richtige Kundschaft dafür. Und bin dann voll ins Richtung Innenstadt gelaufen und dann hatte ich ja letztes Mal erzählt, da hast du den Eindruck gehabt, da ist die letzte Kehrmaschine nach dem Krieg gefahren. Also wirklich Zentimeter dick der Dreck auf der Straße und überhaupt konnte man sich als Schwab, als Kehrwochenschwab, da hätte ich also wirklich, habe ich gesagt. Nun gut, bin ich weitergegangen, dann habe ich Menschen gesehen, die haben ein bisschen, da hast du den Eindruck gehabt, die kommen schon aus einem anderen Kulturraum, wie ich aus dem Schwäbischen. Die haben lange Bärte gehabt, Hose bis dahin runter, so richtige Schlapperhose, aber nicht der aktuell moderne, sondern so, also Leute, die irgendwo schon aus dem östlichen Kulturraum gekommen sind. Und da gab's Leute, die saßen auf der Straße rum und haben überhaupt nichts da, weil die haben dann die Flasche Schnaps da noch kreisen lassen und so weiter. Und natürlich, was passiert dann in einem Schwabenherz? Richtiger Hals habe ich gekriegt. Ich sag, guck mal, dann, die gehen den ganzen Tag nichts, liegen uns alle was auf der Tasche und dann hat's noch solche mit den langen Bärten, die wollen uns dann auch noch, was unseren Glauben dann betrifft, umkrempeln und so weiter und so richtig losgelegt. Mir war schon klar. Jetzt musste ich mal, auf jeden Fall, bla, 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 ich lief da weiter, biege um die Ecke deines großen Komplexes und dann steht vor mir ein Obelisk, den die Stadt aufgestellt hatte. Und auf diesem Obelisk stand viersprachig, alle vier Seiten, vorne an der Frontseite stand drauf, ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt. Von wem stammt diese Aussage? Von Jesus, that's it. Wisst ihr, und für mich war es damals die schnellste Predigt meines Lebens gewesen. Ich habe mich so richtig aufgeregt, da warst du richtig in Fahrt, der Hals war so dick geschwollen und dann biegst du um die Ecke und dann konfrontiert dich Jesus mit seiner Aussage, wie er die Menschen sieht und wie er unsere Aufgabe sieht. Und da bin ich ganz klein geworden. Von einem Moment auf den anderen bin ich demütig geworden. Ich möchte heute Morgen über den Charakterzug Demut predigen, weil ich glaube, ich kann ihn ganz gut gebrauchen. Wie es euch geht, weiß ich nicht. Hört mal einfach mal zu heute Morgen. Demut ist ja ein Wort, das in unserem Wortschatz nicht mehr so häufig vorkommt. Also in der Zeitung lese ich es nicht so oft. Und es ist auch zugegeben kirchlich vorbelastet. Das gesenkte Haupt ist die vorgegebene Körperhaltung des Christen. Also gesenkte Haupt. Denn in unserem, also wir Schwaben, sofern wir welche sind, wir sind ja vorbelastet aus unserer Historie. Nach der Reformation in Württemberg hat der Landesherr dann verfügt, dass auch die Frauen demütig zu sein haben. Das hat man also schon auf 100 Meter sehen müssen. Die vorgegebene Kleiderfarbe war schwarz, wenn es gar nicht anders geht, braun. Aber rot, blau, gelb, sonst was war verboten. Also man musste sich auch schon so kleiden, dass es auch schon klar war. Demütig hat man zu sein. Heute ist es natürlich ganz anders. Wenn ihr euch anschaut, seid alle der Regel nicht schwarz angezogen. Man legt auf den umgekehrten Charakterzug Wert, nämlich das Selbstbewusstsein. Es gibt sogar Kurse dazu, die man besuchen kann, um mal richtig selbstbewusst zu werden, um als seinen Mann oder seine Frau zu stehen in der Gesellschaft. Aber ich beobachte, dass es natürlich auch gerne ins Negative umkippen kann. Wir müssen das überhaupt nicht an Politiker festmachen. Da gibt es ja den einen mit dem blonden Schopf, oder immer so macht. Also, ich denke, man muss es nicht an gewissen Politiker festmachen, weil das wäre zu einfach, sondern vielleicht fragen wir uns auch selber, wie weit wir da in die Falle tappen. Gott, unser Schöpfer, hat uns Menschen dennoch grandios erschaffen, so sehe ich das. Im Psalm 8 steht, was ist der Mensch? Und so weiter, hast du nur, und so weiter. Und dann heißt es, du hast ihn nur wenig niedriger als Gott geschaffen. Für mich bedeutet das, du bist wertvoll. Ich bin wertvoll, denn Gott hat mich geschaffen und er hat mich nur, also ganz minimal weniger geschaffen, niedriger geschaffen als Gott. So zumindest Psalm 8. Er gab uns alle also eine natürliche, eine schöne Dosis an Selbstbewusstsein mit ins Leben. Das beginnt natürlich schon ganz klein, wenn wir anfangen, die ersten Kinderschritte zu tun. Und egal, wie wackelig das aussieht, aber das Kind traut sich, in seinem Selbstbewusstsein dann die ersten Schritte zu tun. Kommt das erste Mal Fahrradfahren. Das Kind fasst sich das Herz, sich aufs Fahrrad zu setzen, die ersten Treppenschritte oder Treppenbewegungen zu machen, auch wenn mir als Vater manchmal das Herz stand geblieben ist. Weil da hast du immer eigentlich das Fahrrad fällt mitsamt dem Kind um. Aber das Kind hatte das Selbstbewusstsein mit ins Leben bekommen, sich aufs Fahrrad zu wagen. Dann Jahre später, der erste Sprung vom 10-Meter-Turm, also mir ging es zumindest so, als ich da dann hochgeklettert bin und runtergeschaut habe, habe ich gedacht, hast dich vielleicht etwas vertan mit der Höhe. Aber man hat sich dann doch getraut. Selbstbewusstsein, eine gute Sache. Aber mit fortgeschrittenem Alter wagte mir natürlich auch Schritte, die mutiger sind, die ins Leben gegangen wurden. Und wir waren froh, ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben. Sonst hätten wir manche Dinge nicht so ausgeführt. Und nachdem wir zunächst, als wir noch Kind waren, uns immer an Vater und Mutter orientiert haben, nachdem wir älter geworden sind, haben wir das nicht mehr getan. Man guckt ja nicht auf den Papa, nicht auf die Mutter, sondern man hat sich nicht mehr mit Papa vorher abgestimmt, sondern ist losgebraust, hat seine eigenen Lebensschritte getan. Und wir haben dann auch sehr früh festgestellt, dass wir als Kinder manches besser können als der Vater oder besser können als die Mutter. Wenn ich heute einen PC auspacke, dann merke ich sofort, dass mein Sohn das besser kann wie ich. Der stellt mich da massiv in Schatten. Entwickeln wir uns nun normal mit dieser Prise Selbstbewusstsein, dann denke ich, dann geht alles gut. Wir gehen zur Schule, machen eine Ausbildung und so weiter. Es geht alles gut. Geht es aber schief, dann droht es, dass wir hochmütig werden. Zu selbstbewusst. Und in einer christlichen Deutung wird daher Demut auch als realistische, also Demut auch als realistische Selbsteinschätzung des Menschen vor Gott und Mitmensch gesehen. Also ihr merkt schon, da baut sich eine Spannung auf zwischen Selbstbewusstsein und zwischen Demut. Beides ist nicht per se schlecht, auch das Selbstbewusstsein nicht, aber es birgt natürlich eine gewisse Gefahr, das Selbstbewusstsein. Dabei geht es nicht um Unterwürfigkeit bei der Demut, die uns Gott als Charakterzug stärken möchte. Es geht nicht um Unterwürfigkeit, sondern es geht darum, den Mitmenschen in Demut und Respekt und Bescheidenheit zu begegnen. Und ich denke, heute im Oktober 2020 in Deutschland wird es nicht so schlecht, wenn wir unseren Mitmenschen mit einer Prise Bescheidenheit, Demut und Respekt begegnen würden. Man kann es auch so übersetzen, nimm dich selber nicht so wichtig. So eine kurze Übersetzung von Demut. Du bist nicht der Nabel der Welt. Aktuell ist ja der Mundschutz geradezu ein Symbol für Demut geworden, habe ich beobachtet. Meine Haltung dazu, ich bin weder Mediziner noch Virologe. Im Grunde genommen habe ich keine Ahnung. Aber ich habe mir gesagt, wenn es Mitmenschen schützen kann, das muss halt halbwegs valide sein, dann werde ich es tragen. Dann bin ich demütig genug und sage meinem Mitmenschen gegenüber, wenn er es helfen kann, dann werde ich es tragen. Und werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, die Klappe zu weit aufzureißen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Das verbinde ich für mich persönlich mit dem Mundschutz. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wenn es helfen kann, gut, dann werde ich es tragen. Da, so Paulus, sei eine Gesinnung, wie sie Christus entspricht. So schreibt er im Philipper 2. Und alleine das wäre schon eine Predigt für sich. Aber auch in der Bergpredigt thematisiert wird diese Haltung der Demut bereits thematisiert. Und deswegen möchte ich sie aufgreifen. Sie zeigt uns, die Bergpredigt zeigt uns eine Kontrastgesellschaft. Wir als Christen, so wie wir heute Morgen versammelt sind, im Bildschirm oder heute Morgen hier leibhaftig, wir sind Kontrastgesellschaft. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt, Salz sein, Licht sein, um diese Welt insofern zu beschenken mit unserer Haltung. Das wäre doch mal eine Botschaft an Menschen mit Eroberungsgelüsten. Seid demütig. Stellt euch mal vor, wie würde das ein Präsident Trump sagen? Da würde man wahrscheinlich der Vogel zeigen. Aber später in seiner Rede treibt es Jesus gar auf die Spitze. Also nicht nur, er sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Da kannst du jeden Politiker der Welt nehmen, der wird das Stirnrunzeln bekommen. Aber stellt euch vor, Jesus treibt diese Aussage sogar auf die Spitze und sagt, wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Was ist das für eine Haltung der Demut? Was ist das für eine Haltung der Sanftmut? Ist das nicht Kontrastgesellschaft in dieser Welt? Frage übrigens aus einem Leiterseminar. Da heißt es, wie reagiere ich innerlich auf negative Kritik? Ballere ich da sofort zurück? Oder nehme ich es mir zu Herzen? Denke mal darüber nach. Sie muss ja nicht immer richtig sein, aber zumindest soll es mich zum Nachdenken anregen. Demut ist eine Haltung, eine Charakterstärke, habe ich gesagt. Eine Fähigkeit, die unsere Mitmenschen wertschätzt. Und dadurch eine positive Auswirkung auf unser menschliches Miteinander hat. Sie hilft uns, auch eigene Fehler besser zu erkennen. Wer zunächst einmal sich selber fragt, ja, kann das sein, dass sich der andere jetzt mir aufregt? Kann das sein, dass ich da tatsächlich was falsch gesagt habe oder falsch gemacht habe? Sie hilft uns, unsere Fehler also besser zu erkennen, zu überdenken und sich selbst nicht zu überschätzen. Sie hilft uns, aus Fehlern zu lernen. Dann wäre die Haltung der Demut, ja sehr, sehr kostbar. Mit dem Ergebnis, eigene Fehler kehre ich nicht unter den Teppich, sondern ich bekenne sie und bin bereit, daran zu wachsen und bin bereit, sie zu ändern. Nicht umsonst ist Mut in diesem Wort Demut enthalten. Ich möchte zu einem Gleichnis von Jesus kommen, das zwei Menschen zeigt, die widersprüchlicher nicht sein können. Ich lese es kurz vor. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wenn diese Aussage nicht unsere Gesellschaft verändert, dann weiß ich nicht, was verändert. Einen stolzen Pharisäer, einen frommen und einen demütigen stellt Jesus uns in diesem kurzen Gleichnis vor. Es sind zwei Menschentypen, wie sie gegensätzlicher eigentlich nicht sein können. Stellt die Story nicht schon jetzt unser Rechtsempfinden auf den Kopf, wenn wir mal länger drüber nachdenken? Wer ist hier angesprochen? Menschen, die sich anmaßen, fromm zu sein. Eine Anmaßung, was ist denn das? Das ist doch etwas, was uns eigentlich nicht zusteht. Einen, der mit sich selbst zufrieden ist und einen, der selbstkritisch über sich denkt. Das sind hier die Kontraste, die Jesus aufzeigt. Die Geschichte ist schnell erzählt und einfach zu verstehen. Der Selbstbewusste, der ist ja so gut und so ordentlich und so anständig, der schaut herab auf den Zöllner, der ja mit gutem Grund nichts von sich hält. So wie ich, als ich in dieser Großstadt in Deutschland war. Schaue herab auf die Leute, die kehren nicht, sehen aus wie die Sau, entbehrt. Genauso. Denn so viel weiß man von den Zöllnern der damaligen Zeit. Zöllner waren Gauner. Jesus benutzt jemand hier in diesem Gleichnis, von dem jeder wusste, der diese Geschichte gehört hat, hey, der nimmt da jemand, das ist doch eigentlich ein Gauner. Der kollaboriert mit den Römern, wirtschaftet in die eigene Tasche, betrügt sein eigenes Volk und brachte es dadurch zum schönen Reichtum. Das sind dann immer die Reaktionen, die wir manchmal so haben. Wenn dann der Ferrari durch Göppingen fährt, gell, da hockt so ein junger Kerl mit knapp über 20 drin und wir fragen uns alle, wie hat denn der schon so viel Geld verdient, dass er sich so ein Auto leisten kann? Habt ihr das auch schon mal entdeckt? Also ihr nicht, aber ich. Ich habe schon so gedacht. Also die Zöllner, die nutzten damals jede Gelegenheit aus, um die Leute übers Ohr zu hauen. Und wir, bei uns geht das sofort das Gehirnkino los. Damals war es so, dass die Zöllner nicht nur verschrien waren, wenn sie andere Leute ausnützen, sondern sie machten sich auch durch den Kontakt mit den Römern, die ihre Dienstherren quasi waren, kultisch unrein. Und eigentlich durften sie gar nicht in den Tempel zum Beten gehen. Es war eigentlich gar nicht gestattet. Der Kölner ist der Zöllner ist der Inbegriff der Unanständigkeit damals gewesen. Nun bekommt freilich nicht der Zöllner, sondern der Fromme in dem Gleichnis den schwarzen Peter zugeschoben. Und das bringt mein Denken durcheinander, mein Rechtsempfinden. Warum? Er ist nicht nur hochanständig, was auch in Ordnung ginge, sondern er ist eben auch hochmütig, der Pharisäer. Er vergleicht sich nicht mit seinesgleichen, sondern vergleicht sich nach unten. Auch das ist so eine Haltung, so eine menschliche Haltung, die ich immer wieder an mir selber beobachte. Ich vergleiche mich nicht mit besseren Leuten, sondern mit Leuten, die moralisch vielleicht niedriger stehen als ich. Die Haltung von Hochmut ist, ich definiere mich durch meine Leistung, durch meinen Status, durch mein Haben vielleicht oder was auch immer. Ich möchte mehr sein, als ich eigentlich bin. Und dieser Pharisäer vergleicht sich und bildet sich auf seine Anständigkeit etwas ein. Er bildet sich auf seine Anständigkeit etwas ein. Und schaut auf den Zöllner herab. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Könnte man heute noch ganz bestimmt noch ein paar andere Typen mit einpflegen. Wir kennen ja solche Leute aus eigener Erfahrung. Solche Leute gibt es heute noch genauso. Geneigten Hauptes sind sie furchtbar stolz auf das, was sie erreicht haben, auf das, was sie meinen zu sein. Alles erreicht aus eigener Anstrengung, selber geschafft. Furchtbar stolz auf die wohlgeratenen Kinder. Natürlich sind sie deswegen so wohlgeraten, weil wir sie gut erzogen haben. Wir waren konsequent, wir haben sie gefördert und gefördert. Deswegen sind sie so wohlgeratene Kinder geworden. Stolz, vielleicht auch wenn sie einen Gesundheit, wir haben nur die Strömung geschlagen, wir haben immer schön dies und das getan, haben uns vegan ernährt oder was auch immer. Auf jeden Fall unsere eigene Leistung. Wir haben regelmäßig Sport getrieben, das ist auch noch ganz wichtig heutzutage. Wir alle kennen solche Leute und entdecken es vielleicht manchmal an uns selber auch. Aber halt, was ist jetzt passiert? Blitzschnell bin ich in die Falle getappt. Schnapp hat sie gemacht. Hochmütig und arrogant habe ich nun über die Hochmütigen und Arroganten hergezogen. Also ich habe den Pharisäer schlecht gemacht. Ich habe ihn genommen und habe gesagt, ja, der ist's. So einfach ist es ja, die Selbstgerechten schlecht zu machen. Also gerade die ganze Geschichte umzudrehen. Aber sofort schnappt die Falle zu. Ich schaue herab auf den Selbstgerechten, auf die Pharisäer und im gleichen Augenblick bin ich geworden wie der Pharisäer. Selbstgerecht und überheblich, getreu dem Motto, an Demut nimmt's keiner mit mir auf. Pharisäer ist zum Schimpfwort geworden. Stimmt es nicht? Sagen oft im Sprachgebrauch, ah, du Pharisäer, du. Aber Pharisäer sind eigentlich Menschen, die damals, das heißt hier, zweimal die Woche gefastet haben. Entschuldigung, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber wer von uns fastet zweimal die Woche? Die den Zehnten gezahlt haben. Bei uns hört der Glaube manchmal auch im Geldbeutel schon auf. Es ist offensichtlich gar nicht so leicht, demütig zu sein, habe ich mir dabei gedacht. Es gibt da einen gewissen Herrn Friedrich Nietzsche, eigentlich ein Gottesleugner, aber ich sage, das ist jetzt ein schwäbischer Spruch, man kann auch von dem Stehen noch was lernen. Und da dachte ich, der Friedrich Nietzsche, ist gut, seine Worte mal zu prüfen und einmal drüber nachzudenken. Er ist Pastorensohn, wuchs also in einem frommen Umfeld auf seiner Zeit damals. Und er hat das Problem der Demut erfasst und auch benannt. Und er formuliert den Satz, um den Jesus in dem Gleichnis hier gesagt hat, greif genau dieses Gleichnis auf. Und Jesus sagt ja, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er aber sagt, er dreht da nur zwei Buchstaben um. Und dann lautet es, wer sich selbst erniedrigt, der will erhöht werden. Nur zwei Buchstaben tauscht er aus. Nietzsche hat das Problem der Demut präzise benannt und sehr scharf erkannt. Und er sagt, so leicht ist es, zu kippen zwischen Demut und Hochmut. So leicht, es geht ganz schnell. Und blitzschnell zeigen drei Finger meiner eigenen Hand, die ich auf andere Leute weise, zeigen drei Finger auf mich selber zurück. Drei Finger zeigen auf mich selber zurück, wenn ich mit einem Finger auf andere Leute weise. Und deshalb ist höchste Vorsicht geboten bei der Kritik an denen da oben und denen da unten. Die Herausforderung der Demut wächst. Darum soll Demut echt und authentisch sein. Wir haben keinen Grund, überheblich zu sein. Demut ist herausfordernd, weil sie blitzschnell kippen kann ins Gegenteil, umkippen kann in Verachtung. Und das kreidet uns Jesus schon an. Und da möchte er uns helfen, andere Menschen, unsere Mitmenschen nicht zu verachten, sondern sie zu achten. Aber trotz ihrer Gefahr, ins Gegenteil zu kippen, wünscht Jesus Demut als unseren Charakterzug als Christen. Seine Sympathie gilt dem Demütigen, eindeutig in diesem Gleichnis. Ich sage euch, dieser Sünder ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jeder Anständige oder jener Anständige. Ein Demütiger hat also erfahren, dass Gottes Wertschätzung seine Gnade ist. Aber Demut ist mehr als einfach nur eine realistische Selbsteinschätzung. Der Zöllner des Gleichnisses ist nicht einfach ein dankbarer und demütiger Mensch. Das wäre zu einfach. Er ist ein Mensch, der sich selber, und jetzt aufpassen, der sich selber als Sünder begreift und erkennt. Er zeigt Reue, es tut ihm leid. Er ist ein Mensch, der weiß, dass er nicht so ist, wie Gott sein Leben eigentlich gedacht hat. Dass er am Ziel vorbeigeschossen hat, die eigentliche Bedeutung von Sünde. Insofern ist Demut nichts anderes als die realistische Einschätzung seines eigenen Lebens. Aus dieser Erkenntnis heraus betet er, Gott sei mir Sünder gnädig. Aus dieser Erkenntnis raus, aus diesem Bewusstsein, das plötzlich in ihm aufkommt. Warum? Er war im Tempel. Und was war im Tempel? Gottes Gegenwart. Im Tempel erlebte er Gottes Gegenwart. Und in dieser Gegenwart Gottes hat er sich selber als Sünder erkannt. Für mich eine starke Aussage. Und wenn wir mal in den Gottesdienst gehen, dann treten wir in die Gegenwart Gottes. Und dann wollen wir, dass es unserem Herz gut tut, dass wir gesegnet hinausgehen. Aber dieser Zöllner erlebte nicht nur den Segen der Gegenwart Gottes, sondern auch, dass er sich selber als Sünder entdeckt hat. Ist manchmal eine unterrepräsentierte Sache in dem Gottesdienst. Also er entdeckte sich selbst und reagierte darauf, Gott sei mir Sünder gnädig. Er schreibt sich selbst die Schuld zu, dass er nicht so ist, wie Gott ihn eigentlich gedacht hat. Nicht die anderen sind schuld, ist interessant, der verteidigt sich da nicht. Nicht die Verhältnisse und auch nicht die Umstände. So hören wir ja oft, wenn es Gerichtsverhandlungen gibt, dann checkt der Richter dann ab, wo ist er aufgewachsen, wie war seine Familie und so weiter und so fort, wie viel Geld hat er. Aber da gibt es gar nichts. Die Umstände, die Verhältnisse werden hier überhaupt nicht ins Gewicht gebracht. Der Zöllner prüft sich selber und besteht diese Prüfung nicht. Er spürt, dass er das Ziel, das Gott für sein Leben hatte, dass er es verfehlt hatte. Und er findet keinen Trost in dem Gedanken, dass die anderen da oben auch nicht besser sind. Das ist interessant. Wer sich wirklich als Sünder erkennt, der fühlt, da ist mein Leben wirklich am Ziel vorbeigelaufen, das Gott eigentlich für mich hatte. Er schlug an seine Brust, das ist so ein Bild, um seine Reue, seine echte Reue aufzuzeigen. An dieser Stelle merken wir, wie uns Werte des christlichen Glaubens manchmal fremd geworden sind. Sich selbst als Sünder zu sehen. Für sein Leben immer wieder eine Korrektur und eine Umkehr zu wünschen. Das passt nicht so recht zu unserem Lebensgefühl, wie ich am Anfang gesagt habe, zu diesem Selbstbewusstsein. Zu diesem Bewusstsein, ich bin schon recht und scheue niemand. Sünde sehen wir immer nur bei anderen, wenn wir durch die Straßen gehen und sehen, dass sie nicht kehrten. Also, aber es gibt eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Ich möchte mich jetzt nicht als ein großer Musikexperte darstellen. Ich liebe eigentlich Jazz, Popmusik und Rockmusik noch ein bisschen. Aber immer dann, wenn ich Bach höre, dann passiert etwas in mir. Ist erstaunlich. Und da spüre ich, da merke ich, dass dieser Mann tiefgläubig war. Und dass sein Werk und sein Schreiben von Gottes Geist inspiriert war. Und einer seiner Kantate hat folgenden Text. Mein Herz schwimmt im Blut. Mensch, dachte mir, du meine Güte, mein Herz schwimmt im Blut. Das ist ja nicht der Soundtrack von einem Horrorfilm hier. Ha, oder? Da haben wir heute noch so einen Chorus singen heute Morgen. Ja, stimmt. Aber interessant ist dieser Text, dieser Kantate, mein Herz schwimmt im Blut, stammt genau aus dieser Bibelstelle, aus Lukas 18 heute. Da heißt es genau, wie dieser Sünder sich beschreibt, wie dieser Sünder sich fühlt. Mein Herz schwimmt im Blut, weil mich der Sündenbrut in Gottes heiligen Augen zum Ungeheuer macht. Ja, meine Güte, wer will sich denn heute Morgen noch als Ungeheuer im Gottesdienst sehen? Es passt ja überhaupt nicht. Ich komme doch hierher, um gesegnet zu werden, doch nicht, um mich als Ungeheuer zu sehen. Merkt ihr, das ist schon eine sportliche Herausforderung, die uns da Bach mit aufs oder ins Leben gibt. Aber man sollte die Kantate auch bis zum Ende hören. Dann merkt man, dass diese Kantate, dieser Text, den Bach da vertont hat, dass er zu einem Ziel führt, zu einem Ziel des Trostes. Zu einem Ziel, wo es Licht wird, wo es hell wird. Sie endet nämlich diese Kantate im grufigen 12-Achtel-Takt. Wie freudig ist mein Herz, da Gott versöhnet ist und mir auf Freude und Leib nicht mehr die Seligkeit, noch auch sein Herz verschließt. Also Gott öffnet sein Herz für mich. Und wir sind mit Gott versöhnt. Das begreift dieser Bach schon vor hunderte von Jahren. Und Freudigkeit für den Sünder steht auch am Ende dieser Geschichte hier. Darauf sollte alles hinauslaufen. Das hat Bach als Komponist bestens verstanden. Die Botschaft des Gleichnisses von Jesus ist am Ende eine Freudenbotschaft für uns. Das Gleichnis zielt am Ende auf Freiheit, Vergebung, auf Freude hinaus. Am Ende ist der Sünder frei und freudig von allen Selbstvorwürfen. Und es ist gut, wenn wir in Gottesdienst kommen mit all unserem Versagen und es Gott hinlegen und ihn um Vergebung bitten, um Befreiung bitten. Fazit der kurzen Geschichte hier, einen Hochmütigen und einen Demütigen stellt Jesus uns im Gleichnis vor. Diese zwei Typen. Und dann sind wir doch Zweifel gekommen und ich fragte mich inzwischen, ja, diese zwei Typen, darf ich das so streng trennen? Oder führt Jesus uns da nicht wirklich führt uns Jesus in der Geschichte wirklich zwei verschiedene Menschen vor oder schildert er nur zwei Zustände meines eigenen Herzens, unseres eigenen Herzens? Sind wir nicht manchmal der Pharisäer und der Zöllner zugleich in unserem Leben? Mal sind wir zufrieden mit uns und durchaus stolz auf das, was wir leisten. Aber zu anderen Zeiten, da plagen uns Selbstvorwürfe. Sind das nicht manchmal solche Zustände, die wir beide erleben in unserem Christsein? Zu anderen Zeiten plagen uns Selbstvorwürfe, unsere Fehler, unsere Versäumnisse liegen uns dann auf der Seele und wir sagen uns, hätte ich doch dies und jenes anders gemacht, es wäre leichter gewesen. Inzwischen denke ich, es geht in dem Gleichnis nicht um die einen und die anderen, das wäre zu einfach, sondern es geht in dem Gleichnis um zwei Seiten meiner selbst. Habe ich am Anfang erzählt, habe mich groß aufgeschwungen, dicken Hals bekommen, wie sieht es denn da aus, wer lauft denn da rum? Deshalb hat das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner uns mindestens zweierlei zu sagen. Erstens, wenn wir in der Gefahr sind, auf andere herabzuschauen, und ich denke, ich bin es manchmal, wenn wir in der Gefahr sind, auf andere herabzuschauen, weil wir so stolz sind auf uns selber, dann sagt er uns, nimm dich nicht so wichtig und schau nicht auf andere herab. O-Ton Jesus, vielleicht. Ich denke, so könnt ihr denken über mein Leben. Nimm dich nicht so wichtig. Schau nicht auf andere Leute herab. Wenn wir uns als zweitens, wenn wir uns aber Vorwürfe machen und Gott unsere Schuld, unser Versagen, unser Vorbeileben, ja, bekennen, dann sagt er uns, sei getröstet. Trotz deiner Fehler lässt Gott dich nicht fallen, sondern wird dich erhöhen. Trotz deiner Fehler. Gerechtfertigt geht der Zerknirschte aus dem Tempel nach Hause in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis. Vielleicht sogar freudig und mit einem Lied auf seine Lippen. Amen. Ich möchte euch noch zwei Hausaufgaben mitgeben für die kommende Woche. Die erste ist, versuche dich mit Respekt in das Leben deiner Mitmenschen hineinzuversetzen. Es hat etwas mit Gottes Liebe zu tun, habe ich entdeckt. Mit Respekt in das Leben deiner Mitmenschen hineinversetzen, ehe du ein Urteil fällst. Oder, noch extremer gesagt, sei vorsichtig mit deinen Urteilen. Wer bin ich, dass ich über andere Menschen richten kann? Die zweite Hausaufgabe, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Wisst ihr, was dann passieren wird? Dann sind wir als Christen Kontrastgesellschaft in unserer Welt. Dort, wo wir unseren Arbeitsplatz haben oder in der Schule unterrichten oder was auch immer wir tun, dann sind wir Kontrastgesellschaft, dann leuchten wir wie die Sterne, dann sind wir Salz in unserer Gesellschaft. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir Kontrastgesellschaft sein können. Nicht als christliche Besserwisser durch die Gegend gehen, sondern als Menschen, die selber von sich wissen, dass sie auch mitunter übers Ziel hinausschießen, Vergebung von Gott brauchen. Amen.